Einen wunderbaren Nachmittag zusammen oder morgen oder Abend oder wann immer ihr in den Genuss kommt, dies zu hören und herzlich willkommen bei Far Away. Ich bin Julian und wie gewohnt sitze ich im 12. Stock des McAllister Towers in San Francisco mit Blick auf die UC Hastings und werde berichten, was sich in dieser meiner Woche so ereignet hat. Wie letzte Woche sei vorausgeschickt, dass es nicht arg spektakulär wird, aber zumindest sind die Aussichten auf Besserung vorhanden, denn dies hier ist die letzte Woche, die noch über Zoom stattfinden wird, sprich nächste Woche geht es zurück in den Präsenzunterricht und damit einhergehend ist dann auch allgemein wieder mehr los, glaube ich. Also gerade so jetzt die Anfangszeit des Semesters ist ja immer ein bisschen schwieriger, habe ich den Eindruck, einfach weil man mehr zu tun hat. Und in Kombination damit, dass man eben, was man zu tun hat, größtenteils auch noch zu Hause erledigt, ist es halt wirklich ja ein relativ klarer Lebensmittelpunkt im eigenen Apartment oder zumindest, naja, in Räumen, wo man jetzt nicht viel mit Leuten kommuniziert, so von Person zu Person. Aber die Aussichten sind da, dass sich das wieder ändern wird. Und ja. Anscheinend gibt es dann auch ein bisschen weniger zu lesen in Zukunft. Das scheint auch die klare Tendenz zu sein. Da habe ich auch noch Hoffnung. Ja, das soll es zum Vorgeplänkel gewesen sein. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein in die Woche. So, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich vorhin die ganze Zeit, also nicht mehr bei dieser Aufnahme, da habe ich schon korrigiert, aber vorhin die ganze Zeit in der Klasse aus irgendeinem Grund über das Webcam-Mikrofon gesprochen habe. Nicht über das Headset-Mikrofon, das ja diesen wunderbaren, angenehmen Klang hat. Ich hoffe, das war nicht zu unerträglich für die Damen und Herren, mit denen ich kommuniziert habe soeben, aber das werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Also, wir beginnen, wie seit neuestem ja gewohnt, mit der Schlagzeile der Woche. Die geht ein bisschen ins Kulinarische. Schlagzeile der Woche ist wieder von sfgate.com, wie gewohnt, und lautet: Trader Joe's reveals its customers' favorite items in 13th Annual Awards. Ich hatte ja schon mal erwähnt, Trader Joe's ist ja so der lokale Luxus-Aldi, könnte man sagen. Also eine Supermarktkette mit relativ fairen Preisen für wirklich sehr hochwertige Artikel. Und jedes Jahr werden da quasi Preise vergeben, in Anführungsstrichen, für die beliebtesten Dinge, die dieser Laden verkauft. Also im Prinzip belohnt man sich selbst für das, was man verkauft. Das ist jetzt nicht nur von lokaler Relevanz für die Bay Area, sondern bundesweit gilt das quasi. Und gewonnen hat allgemein den größten Preis quasi das Mandarin Orange Chicken. Ich nehme an, das ist ein Tiefkühlgericht. Ich kenne es tatsächlich nicht. Das ist aber wohl so der Seriensieger. Sprich, chinesisches Tiefkühlgericht, Mandarinente ist mir geläufig, Mandarinhähnchen ist mir nicht ganz so geläufig. Wird man wahrscheinlich mal ausprobieren müssen. Was ich kenne, ist der Favorite Snack. Das sind nämlich die großartigen Peanut Butter Filled Pretzel Nuggets. Also, ja, das ist eigentlich schon ein sehr beschreibender Name. Also, es sind kleine Brezelstückchen, die gefüllt sind mit Erdnussbutter. Ein wunderbarer Snack. Also, alle sind begeistert. Ich auch. Der Lieblingskäse der Trader Joe's KonsumentInnen ist der Unexpected Cheddar. Das klingt so ein bisschen vegan, finde ich, aber ist es nicht. Also es ist tatsächlich ein Cheddar, der aber noch so ein paar, ja, spezielle Geschmacksnoten hat, würde ich sagen. Also der ist halt ein sehr, sehr würziger Cheddar, der so ein bisschen in Richtung, ich würde sagen, in Richtung Parmesan tatsächlich geht. Sehr guter Käse. Also allgemein die Käse aus bei Trader Joe's, naja, nachher kommen wir noch dazu. Ist toll. Genau, dann das vegan-vegetarische Artikel, der gewonnen hat, ist die Soja Chorizo. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch die qualitativ extrem hochwertig. Offenbar auch so eine Art Seriensieger. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist das Non-Dairy Oat Beverage. Das ist halt, ja. Also fand ich als Milchersatz ehrlich gesagt nicht so richtig brauchbar. Es ist bei mir so, ich kaufe manchmal Hafermilch einfach, weil ich den Geschmack mag tatsächlich. Und manchmal nutze ich es auch als Milchersatz, aber ich probiere halt auch einfach ganz gerne aus, ne? Und deswegen kommt das vor, dass sowas bei mir im Kühlschrank landet. In diesem Fall weiß ich nicht, fand ich wenig spektakulär. Also da kann ich die Wahl des Publikums nicht so ganz verstehen, aber das ist ja bei den Oscars, die bald anstehen, auch oft so, dass man da die Entscheidungen der Jury nicht ganz nachvollziehen kann. Dementsprechend möchte ich auch gar nicht zu überkritisch sein an der Stelle, möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich nicht von Trader Joe's gesponsert werde, immer noch nicht. Und möchte die Rubrik Schlagzeile der Woche hiermit beschließen. Ich kann mir vorstellen, es wird im nächsten Mal wieder ein bisschen politischer, gesellschaftlicher. Aber ich finde, was die Leute hier im Supermarkt mögen, das gehört schon auch hier rein. Schließlich betrifft das ja auch mein eigenes Leben sehr intensiv. Na gut, machen wir weiter. Ja, anscheinend stehe ich mit meinen Toneinstellungen heute doch ein bisschen auf Kriegsfuß, wie gerade die ersten Sekunden des letzten Abschnitts, den ich aufgenommen habe, mir gezeigt haben beim Probehören. Ich werde ein bisschen mehr Probehören heute, aber ich habe tatsächlich keine Zeit, neu aufzunehmen. Deswegen ist das eher so ein performativer Akt, wenn ich mir die Dinge heute anhöre. Also ich hoffe, dass ich nicht mehr so ins Mikrofon schreien werde wie vorhin. Das muss aber irgendwie an den Treibern gelegen haben. Mir ist netterweise Windows 11 installiert worden letzte Woche, ohne dass ich das wirklich gezielt wollte. Aber irgendwann hat sich der Laptop nicht mehr davon abhalten lassen. Und das hat zu diversen speziellen Dingen, was Treiber und solche Geschichten angeht, geführt. Nun ja, aber das ist alles gar nicht so interessant. Was vielleicht interessant ist, bevor ich mit den klassischen Wochentagen einsteige, wie ihr sie alle kennt, also Montag, Mittwoch, Sonntag, solche Geschichten. Es gibt ein paar Neuigkeiten zum Namenswechsel der UC Hastings. Also um nochmal alle, die vielleicht später dazugekommen sind, auf den Stand zu bringen. Clinton oder Serenus Clinton Hastings, der Gründer dieser Universität, mag ein sehr verdienter Mann gewesen sein, aber leider auch hat auch leider den einen oder anderen Genozid begangen an Native Americans. Das ist zwar nicht unüblich hier, aber so langsam wird auch in der Öffentlichkeit festgestellt, dass man die Leute vielleicht nicht allzu sehr in den Himmel heben sollte, wenn sie so etwas getan haben. Und dementsprechend gab es dann tatsächlich einen New York Times Artikel, der dann dazu geführt hat, dass die Verantwortlichen der Uni beschlossen haben, inklusive einem Nachfahren von Herrn Hastings, den Namen der Universität sehr bald offiziell zu ändern. Das ist aber notwendig, das über Gesetze zu tun, also über ein kalifornisches Gesetz, denn ja, das ist eine öffentliche Uni und es ist ein bisschen kompliziert. Muss ich nicht im Detail drauf eingehen. Das jedenfalls wurde uns jetzt angekündigt, wird wahrscheinlich passieren, bevor wir im Mai graduieren. Also wir werden die erste Klasse sein, die unter dem neuen Namen der Universität graduiert. Warum uns das jetzt mitgeteilt worden ist? Es gibt das sogenannte Commencement, also quasi die feierliche Gala zum Graduieren. Und dafür muss man ja Dinge bestellen. Man braucht ja so einen lustigen Hut und so eine Robe und eben auch so eine Stola kann man sich bestellen. Die ist nicht Pflicht. Also der Hut und die Robe sind Pflicht, aber die Stola nicht. Kostet übrigens so $70 etwa, plus Steuern, habe ich gesehen. Tolle Sache. Und auf der Stola steht halt der Name der Uni. Sprich, wenn man sie jetzt bestellen würde, steht noch UC Hastings drauf und das will man vielleicht nicht. Also wir wurden so ein bisschen gewarnt, jetzt noch keine Stola zu bestellen, wenn wir schon unser Graduationsgewand bestellen sollten. Und auch noch keine Ringe oder sonstige Geschichten, weil da einfach das falsche Branding drauf wäre. Ist nicht untypisch für die USA, dass in diesem Kontext erwähnt wird, dass man weitergekommen ist mit den Sachen zum Namenswechsel. Also, wer hier sein möchte, ich glaube, die Zeremonie ist am 22. Mai. Ich kann tatsächlich auch Gästen Einladungen anbieten, falls jemand zufällig in der Gegend ist. Aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Das sei euch verziehen. Und ja. Genau, also Namenswechsel erwarten wir bald und die Rückkehr zu realen Veranstaltungen erwarten wir in der nächsten Woche. Das sind so die allgemeinen Nachrichten, die es hier zu der ganzen Geschichte so gibt. Jetzt ist dann aber auch mal Zeit, hier in Medias Res zu gehen oder in Medias Res, wie wahrscheinlich US-JuristInnen sagen würden, und mal mit der Woche anzufangen. Donnerstag. Ich bin ja letztes Mal Mittwoch ausgestiegen aus der ganzen Geschichte und deswegen fange ich jetzt mit Donnerstag an. Das ergibt Sinn, ne? Donnerstag haben wir, wie üblich, mit Criminal Procedure angefangen. Da kommen langsam die Einschläge näher, was so das Drannehmen von Personen angeht. Also wir haben ja jede Woche so 5, 6 Fälle, sind so 70, 80 Leute in der Vorlesung. Da kann man sich ausrechnen bei 2 Vorlesungen die Woche, dass, ich bald wahrscheinlich die Ehre haben werde. Ist aber auch nicht schlimm. Ich bin ja bisher immer vorbereitet gewesen. Diesmal ging es in CrimPro um Durchsuchungen wieder. Und zwar unter anderem technische Hilfsmittel für Durchsuchungen und wann man eben ja einen Durchsuchungsbeschluss benötigt, ob man Müll durchsuchen darf, ne, solche Geschichten. Also ich hatte es ja beim letzten Mal schon ein bisschen ausführlicher erzählt. Es ist auch tatsächlich ganz spannend. Also es ist schon, es fokussiert sich sehr auf dieses Durchsuchungsthema, einfach weil das irgendwie so der Kern der amerikanischen Vorstellung von Grundrechten ist, den Staat aus meinen Dingen rauszuhalten. Aber das ist ja auch verständlich. Also zumindest ist es aus einer amerikanischen Sicht verständlich, ne? Im Prinzip ist ja dieser Bundesstaat eigentlich nur so eine Art Beschränkung der einzelnen Staaten in dem, was sie tun, und sollte ja gar nicht so viel mehr machen. Deswegen ist man gerade dem Bundesstaat gegenüber oft auch sehr skeptisch, aber nun gut, das führt zu weit. Jedenfalls haben wir gesprochen über Thermalkameras, also Wärmebildkameras, wenn man die auf Häuser richtet, ob das dann eine Durchsuchung ist. Ist es. Und was passiert, wenn man Drogenhunde auf Verandas lässt? Ob das dann eine Durchsuchung ist? Ist es. Und was passiert, wenn man Drogenhunde an Autos lässt und am Kofferraum schnüffeln lässt? Ob das eine Durchsuchung ist? Ist es nicht. Ja, also alles durchaus spannend und wird bestimmt auch mal so ein Kandidat für so ein Rechtsthema sein, der Woche sein. Aber im Detail werde ich das jetzt hier nicht in meiner Wochenübersicht breittreten, denn dann kann man ja nicht so einfach es überspringen, wenn man dem Recht nicht so zugeneigt ist, sondern das hier alles nur hört für die ganzen Erzählungen über Supermärkte und Alpakas. Property, Eigentumsrecht, kam dann nach. Da ging es um den Erstbesitz oder das Ersteigentum. Also, wem gehört eigentlich eine Sache, wenn sie noch keinem gehört? Das ist eine wahnsinnig dumme Formulierung des Problems. Also, wie erwirbt man erstmals Eigentum? Und da hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal über Fuchsjagd gesprochen. Diesmal ging es um Wale. Und bei Walen gibt es zwei verschiedene Standards. Der eine ist Fast Fish, Loose Fish Standard, glaube ich, und der andere ist First Iron. Also im einen Fall muss man die Harpune quasi nur quasi im Fisch an oder im Wal. Es ist ja kein Fisch, ne? Wie wir ja alle wissen sollten, im Wal anbringen und ihn verfolgen. Also man muss ihn verfolgen im ersten Fall. Und im zweiten Fall reicht es, wenn man die Harpune eben in den Wal versenkt. Das wäre dann quasi hinreichend, um Besitz zu erlangen und damit dann auch am Ende Eigentum zu erlangen. Es hat natürlich einen recht massiven Hintergrund, einfach weil im 19. Jahrhundert der Walfang ein relativ großer Bestandteil der US-Industrie war. Also nicht der größte, aber schon ein großer und wichtiger Bestandteil. Und weil es bei solchen Tieren eben dann auch häufiger mal Streit ums Eigentum gab, einfach weil die häufig eben noch weiter geschwommen sind mit der Harpune im Fleisch. Und naja, tatsächlich weist mein Lehrbuch ausdrücklich darauf hin, dass es in Kapitel, glaube ich, 84 von Moby Dick eine ausführliche Untersuchung des Themas gibt. Das ist ganz spannend. Ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt. Es kann immer so sein, dass ich mich ein bisschen wiederhole, weil ich zwischendurch ja auch mit Menschen telefoniere und dann andere Dinge erzähle als hier. Aber ich glaube, das hier habe ich hier noch nicht erzählt. Ne? Wenn doch, dann ja, beschwert euch. Ist okay, beschwert euch. Ich kann da mit leben. Ich kann mit Kritik umgehen. Genau. Und mit den Wahlen war dann meine Woche insoweit auch schon beschlossen, was das offizielle und verpflichtende Uni-Programm angeht. Was ich richtig gut finde, sind so Internetwerbungen, die spontan anfangen, irgendwie, also nachdem man so 5 Minuten oder 10 Minuten auf so einer Seite ist, die spontan anfangen, irgendwelche Musik zu spielen oder irgendwelche tollen, weisen Botschaften von sich zu geben. Das ist mir gerade so mit sfgate.com passiert. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, weil man erwartet das nicht, dass man hier, während man seine Monologe hält, angesprochen wird von irgendwelchen Menschen, die einem sagen, die wichtigste Wahrheit im Leben ist Einfachheit oder sowas. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Bei Wale fiel mir ein und das schlechte Wortspiel ist nicht intendiert. Ich habe noch herausgefunden, dass ich leider doch nicht wählen darf bei den School Boards. Also ich hatte ja irgendwann mal im Herbst erzählt, dass hier Menschen, die in San Francisco ihren Wohnsitz haben, unabhängig von der Staatsbürgerschaft wählen dürfen in kommunalen Wahlen, auch dann, wenn sie nicht permanent hier sind. Das ist auch richtig. Das Problem ist nur, dass ich kein Kind im Alter von 3 bis 19 Jahren habe. Deswegen bin ich bei Schoolboard-Wahlen nicht wahlberechtigt. Habe ich jetzt leider erfahren, ist sehr schade. Naja, wie dem auch sei. Freitag hatte ich keine Uni und Freitag habe ich auch ehrlich gesagt nichts fürs Bar-Exam gemacht. Einfach deswegen, weil Derby war. Derby, Hamburger SV gegen den FC St. Pauli. Und ja, ich habe mich eingeladen, musste meinem Gastgeber erstmal erklären, dass mit Derby nicht das Kentucky Derby gemeint ist, wovon er zunächst ausgegangen war. Ich habe mit Pferderennen nicht so viel am Hut. Mit diesem Derby hatte ich am Ende auch nicht so viel am Hut. Also, Ergebnis war nicht so erfreulich, haben sicherlich alle mitbekommen. Dafür, ja, gab es immerhin das beste Banh Mi der Stadt, hier vom Saigon Sandwich, von dem ich ja schon mal in einer der allerersten Folgen erzählt hatte, glaube ich. Und ja, ein paar leckere Kölsch gab es noch, also California Kölsch von Fort Point, auch davon habe ich schon erzählt. Da habe ich übrigens gerade eine neue Variante im Kühlschrank, das ist das Westphalia-Bier. Und zwar ist es, Westphalia-Bier ist inspiriert von Nürnberg. Das muss man sich nicht erklären können. Es wird aber tatsächlich auf der Rückseite irgendwie erklärt. Also der Name Westphalia ist wohl offenbar, ja, quasi fürs US-Publikum, aber das Bier selbst ist von einer Nürnberg-Reise inspiriert. Na, wie auch immer. Das ist ein ganz gutes Bier tatsächlich auch. Die Fort Point-Biere sind alle ganz gut. Jedenfalls Derby war weniger gut. Der Tag selber war dennoch ganz nett, einfach weil man mal wieder mit Leuten gesprochen hat und soziale Kontakte und so sind ja auch schön. Beim anderen Geburtstag in meiner LLM-Klasse konnte ich leider deswegen nicht beiwohnen, weil das war so ein bisschen im Konflikt. Aber naja, die sehe ich dann ja hoffentlich bald auch oder sehr bald auch wieder. Nämlich unter Umständen, ja, im Laufe dieser Woche. Dazu kommen wir noch. Genau, ja, das war der Freitag. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem einfachsten Teil für mich dieses Podcasts, weil ich mich da an nichts erinnern muss, außer an Dinge, an die ich mich ohnehin erinnern muss. Das ist natürlich, natürlich, natürlich das Rechtsthema der Woche. Das Rechtsthema der Woche ist einfach deswegen, weil ich mich da gerade jetzt schon ausführlichst reindenken musste, Hearsay. Also, ich hatte ja neulich schon die Objections letzte Woche. Und Objection Hearsay ist eine der klassischen oder der typischen Einsprüche wirklich. Also, dass man sagt, ein Beweismittel wird nicht zugelassen, weil es Hörensagen ist, wenn man es wörtlich übersetzen würde. Allerdings, Hearsay ist nicht immer gleich Hearsay. Die Regel lautet, Hearsay ist ein out-of-court-Statement offered to prove the truth of the matter asserted. OOC, nee, OO, doch OOC TMA wurde uns als unglaublich hilfreiche Merkhilfe an die Hand gegeben. Out-of-court-truth-matter-asserted. Also ein Statement, das außerhalb des Gerichts, der Gerichtsverhandlung, also der jeweiligen Gerichtsverhandlung abgegeben wird. Und das dafür verwendet werden soll, das zu beweisen, was in diesem Statement gesagt wird. Also die Wahrheit dessen zu beweisen, was in diesem Statement gesagt wird. Da ist natürlich jedes einzelne Wort dieser Definition irgendwie schwierig. Um mal vom Grund her anzufangen, also warum es diese Regel gibt. Es geht dabei vor allem um Verlässlichkeit von Beweismitteln. Und wenn jemand beispielsweise einen Autounfall sieht, dann hat man ja eigentlich zwei Ebenen der Wahrnehmung, nämlich einerseits die Wahrnehmung selbst, also die sinnliche Wahrnehmung und eben die Erinnerung des Zeugen oder der Zeugin. Das ist die eine Seite, also der Input quasi. Und dann haben wir auf der Output-Seite auch noch zwei Hauptfaktoren, nämlich das, was die Person sagt, also wie sie es sagt, ob sie es richtig darstellen kann und ob sie es richtig darstellen möchte. Also Ehrlichkeit quasi und Korrektheit in der Wiedergabe. Und genau, das sind so ein bisschen die Fragen der Verlässlichkeit. Also ein Beweismittel ist immer nur dann gut, wenn es verlässlich ist. Und dementsprechend will man eigentlich die Aussage ja so gut wie möglich halten. Also man möchte auf den Zeugen zugreifen, der es am besten gesehen hat. Deswegen sind Zeugen, denen nur davon erzählt wird, was jemand anders gesehen hat, ausgeschlossen. Denn man kann sich das ja im Prinzip so vorstellen, dass sich, wenn es Hörensagen ist, die Ebenen der Wahrnehmung verdoppeln. Also man ist dann eben nicht mehr nur an der Stelle, wo man Input-Output hat, sondern man hat doppelt Input und Output. Also alle Ebenen, die im Input und im Output wichtig sind, werden quasi verdoppelt. Es kommt dann nicht nur auf die Ehrlichkeit der Person an, die ursprünglich berichtet, sondern auf die Ehrlichkeit der Person, die berichtet, was ihr berichtet wurde. Und das möchte man eben nicht. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Statement eigentlich? Kann eine Geste ein Statement sein? Ist es ein Statement, wenn man gar nicht weiß, dass man belauscht wird? Wahrscheinlich ist das kein Statement. Und was genau ist eigentlich die Sache, die im Statement behauptet wird? Also, wenn ich zum Beispiel aussage, dass mir jemand erzählt hat, X hätte eine Waffe. Also, ich unterhalte mich mit jemandem über so Waffenthemen und dann sagt der mir, dass X eine Waffe hätte. Das wäre insoweit Hörensagen, dass damit nicht bewiesen werden kann, dass X eine Waffe hat. Also das Statement ist, X hat eine Waffe und das kann damit nicht bewiesen werden. Was aber damit bewiesen werden kann, ist, dass ich glaube, dass X eine Waffe hat. Also mein eigener gedanklicher Zustand quasi. Der könnte zum Beispiel dann wichtig werden, wenn ich X auf mich zulaufen sehe und ich verteidige gegen ihn. Und wenn ich denke, dass er eine Waffe hat, dann erschieße ich ihn vielleicht deswegen, weil ich habe auch eine Waffe. Das sind die USA. Fuck yeah. Und dementsprechend wäre ich halt so in dem Mindset, dass ich denke, ich habe ein Recht auf Selbstverteidigung, weil der hat bestimmt eine Waffe und genau, diese Theorie kann damit bewiesen werden. Es kann aber damit nicht bewiesen werden, aber wirklich eine Waffe hat. So, das klingt unglaublich kompliziert, ne? Das ist es auch. Also, es ist wahnsinnig unintuitiv und ist wahrscheinlich so das Schwierigste, die schwierigste Einzeltheorie oder die schwierigste Einzelregelung, über die ich im amerikanischen Recht bislang je gestolpert bin. Also, ich kämpfe noch sehr damit. Ich denke, es ist machbar, aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Es ist unglaublich nett von mir. Ich weiß, dass ich das jetzt zum Rechtsthema der Woche gemacht habe, aber ich habe mich gerade 2 Stunden damit beschäftigen müssen und ich kam partout nicht dazu, mir irgendwas anderes auszudenken, weil das die ganze Zeit noch in meinem Kopf rumspukt. Meine herzliche Entschuldigung dafür. Es werden bestimmt noch kompliziertere, nein, selbstverständlich unkompliziertere Rechtsthemen der Woche kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber das soll es für Hearsay erstmal gewesen sein. Mein Wochenende sei in aller Kürze erzählt, weil tatsächlich, ja, ich habe mich ein bisschen in der Stadt bewegt und so, aber habe jetzt keine großen Touren unternommen, einfach weil ich hatte im Datenschutzrecht 340 Seiten zu lesen für die eine Woche. Das ist eine 2-Credit-Veranstaltung, also theoretisch ungefähr 4 Stunden außerhalb der Vorlesung Vorbereitungszeit. Und dann bekommt man da halt 340 Seiten an Material hingelegt. Das ist eine ganze Menge. Und irgendwann wollte das alles gelesen werden. Da bietet sich vor allem leider das Wochenende für an. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit damit verbracht. Und bin ein bisschen in der Stadt unterwegs gewesen. Aber der große Teil des Wochenendes wurde eben durch die NFL Divisional Finals in Anspruch genommen. Also die zweite Playoff-Runde. Die San Francisco 49ers haben sich sehr überraschend in einem relativ minimalistischen und sehr von Defensive geprägten Spiel gegen die Green Bay Packers durchgesetzt und stehen jetzt in der NFC-Finale, also total überraschend gegen die Los Angeles Rams. Das wird am Sonntag jetzt ausgetragen und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch ansonsten war das alles sehr überraschungsreich und es waren tolle Spiele dabei. Also ich glaube, die Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs, das war eins der besten Footballspiele, die ich je gesehen habe. In den letzten 2 Minuten sind da 3 Touchdowns und ein Field Goal passiert, glaube ich. Oder sogar 4 Touchdowns und ein Field Goal. Also es wurde wie wahnsinnig gepunktet und am Ende ging es in die Overtime und ist dann für Kansas City ausgegangen. Tolles Spiel. Also wer mit diesem Sport nach wie vor nicht so anfangen kann, wird da jetzt auch nicht mit meinen lobenden Worten viel anfangen können. Aber ich kann empfehlen, echt mal reinzuschauen. Es lohnt sich. Also es ist gerade jetzt, wo die Spiele auf keinen Fall mehr unentschieden ausgehen können. Footballspiele gehen eh selten unentschieden aus, aber in den Playoffs können sie es halt nicht. Das gibt dem Ganzen eben nochmal so einen zusätzlichen Charme. Also man weiß, dass nur einer gewinnen kann und gerade da ist dann dieser Sport ja wie ein Film. Also super Sache. Aber ich möchte gar nicht zu lang davon reden. Das war ein großer Teil meines Wochenendes, war auch ein guter Teil, aber das jetzt kommende Wochenende sieht ein wenig ja mehr Vielfalt vor und das ist eine gute Sache. So, dann hätten wir noch ein Essen der Woche. Ich habe übrigens gerade gegessen, deswegen kommt da so eine kleine Pause jetzt rein, die ihr aber aufgrund dieser magischen Fähigkeiten, die diese Software hat, nicht mitbekommen werdet. Kann höchstens sein, dass ich gelegentlich mal aufstoßen muss oder so. Nein, ich habe gerade gegessen, aber das soll uns natürlich nicht vom Essen der Woche abbringen. Das Essen der Woche ist nämlich die sagenumwobene Käsetheke von Trader Joe's, beziehungsweise Milchprodukte im Allgemeinen. Denn da gab es ein paar Rückfragen, die ich an dieser Stelle umfassend und kompetent, wie man es gewohnt ist, beantworten möchte. Ich hatte vor einigen Wochen ja mal im Zuge meines allgemeinen Trader Joe's Lobliedes, die sponsern mich immer noch nicht, die Käsetheke sehr gelobt und das möchte ich heute erneuern. Also ich hatte sehr viel Gelegenheit, mich mit den dort angebotenen Produkten auseinanderzusetzen. Und habe auch einige Favoriten inzwischen entdeckt. Also der Triple Cream Brie ist ganz großartig, wirklich nach wie vor. Das hatte ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe jetzt vorgestern mir einen toskanischen Käse zugelegt, der in Shiraz, glaube ich, eingelegt ist. Das ist wie so ein Käsefondue fürs Brot. Also grandiose Idee. Ich würde sagen, falls ihr irgendwie Käse habt, der nur so mäßig gut ist, schmeißt ihn in Wein. Er wird gleich um Längen besser. Nein, das ist wirklich gut. Und was habe ich noch? Ich hatte, glaube ich, einen anderen italienischen Käse. Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Da muss ich tatsächlich nochmal schauen. Das ist ein Canestrato Pepato. Ein Schafskäse mit Pfefferkörnern. Auch sehr spannend. Also eher so ein herbes, intensives Aroma, wie man das ja von Schafskäse gewohnt ist. Und durch den Pfeffer eben auch noch so eine gewisse Schärfe. Das bewegt sich alles so im 4-5-Dollar-Bereich für. Ja, keine Ahnung, welche Einheit, aber schon ein ordentliches Stück. Also wirklich faire Preise, wirklich gute Qualität. Das hat schon was. Das ist aber eher eine Besonderheit. Und jetzt kommen wir zu dem, worauf ich generell hinaus wollte. Denn allgemein ist die Käselandschaft in den USA eine sehr traurige. Also es kommt ja viel aus Wisconsin, was so Milchprodukte angeht. Ich hatte mal von dem Fall in Madison erzählt, wo man eben quasi den Käseimport limitieren wollte, indem man gesagt hat, ihr müsst innerhalb von 6 Meilen um den Stadtkern herum euren Käse pasteurisieren. Das sagt schon sehr viel über diesen Staat aus, über Wisconsin aus. Milchprodukte sind da einfach sehr wichtig. Leider sind sie aber oft auch nur sehr, sehr, sehr durchschnittlich. Also es gibt zum Beispiel. Im Prinzip gibt es, jeder, der bei Subway schon mal war, wird das wissen. Es gibt Swiss. Natürlich immer als Auswahl. Es gibt Cheddar natürlich immer als Auswahl. Das sind so die wichtigsten Sorten, sage ich mal. Swiss ist im Prinzip ein Oberbegriff für alles, was irgendwie Richtung Emmentaler geht. Das kann aus Norwegen kommen, wie es tatsächlich teilweise auch aus Norwegen kommt, hat mir mein norwegischer Kommilitone bestätigt. Das kann aus Holland kommen, woher auch immer. Es heißt Swiss, wenn es nur so ein bisschen schmeckt wie Emmentaler. Hat meistens auch keine Löcher und kommt sehr oft aus Wisconsin oder Kanada. Ja, aber ist geschmacklich halt okay irgendwie, aber am Ende eben doch sehr, 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 sehr durchschnittlich. Der Cheddar ist in recht vielen Variationen erhältlich. Da kann man eigentlich weniger mit falsch machen. Also gerade so Sharp Cheddar, gereifter Cheddar irgendwie, das geht schon irgendwie. Toll ist aber auch anders. Dann gibt es natürlich relativ häufig so Provolone und Mozzarella. Also die ohnehin eher geschmacksfreieren Käsesorten aus Italien, die in der US-Version auch nochmal ein bisschen geschmacksfreier sind. Mozzarella ist der meistverkaufte Käse der USA. Und wenn man ihn weglassen würde, würde es wahrscheinlich im Ernstfall auch keiner merken. Also die Kuhmilchversion dann nochmal ein bisschen auf US-Verhältnisse gebracht, die schmeckt wirklich nach wenig. Ansonsten, also wie gesagt, gerade im etwas vornehmeren Bereich und in Käsetheken und so gibt es schon schöne Sachen. Aber so der Standardbereich, was das angeht, der ist einfach echt enttäuschend. Da muss man ein bisschen suchen und ein bisschen aufmerksam sein. Generell, was Milchprodukte angeht, ist die Auswahl auch nicht ganz so groß. Also Quark existiert wirklich in dem Sinne nicht so richtig. Angeblich heißt Quark ja Curd, aber Curd wird man so in normalen Supermärkten nicht finden. Und auch den Quark, den man aus Deutschland so kennt, generell. Also. Man müsste suchen. Ich habe bisher noch keinen gefunden. Ich nehme an, also bei Whole Foods könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht welchen oder bei Delikatessen, Spezialitätenläden, irgendwie sowas. Ich habe jetzt aber auch nicht so den Bedarf gehabt bisher. Es ist trotzdem recht auffällig, dass so ein, sagen wir mal, allgemein bekanntes, zentral wichtiges Milchprodukt der deutschen Kultur einfach hier nicht existiert. Joghurt ist gut. Joghurt ist ungefähr so, wie man ihn aus Deutschland kennt. Und die Milch, die gibt es in wesentlich mehr Abstufungen, was den Fettgehalt angeht. Ich bin zum Beispiel vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, an fettfreie Milch geraten. Und das ist tatsächlich, also gefärbtes Wasser sagt man also gerne zur fettarmen Milch. Das finde ich immer ein bisschen übertrieben, weil fettarme Milch hat schon noch irgendwie Geschmack zumindest, aber fettfreie Milch hat das nicht. Also das ist wirklich wie, ja, Wasser mit einer etwas anderen Textur, könnte man sagen. Das ist schon sehr, sehr, sehr absurd. Und ja, ansonsten Butter ist. Auch ein bisschen Thema. Also Margarine ist, würde ich sagen, hier stärker vertreten und man kennt ja hier so Sachen wie I can't believe it's not butter und so Geschichten. Ja. Also allgemein Milchprodukteauswahl und Qualität, das ist schon so ein Thema für sich. Kein immer schönes Thema, aber man überlebt es. Wie gesagt, in der Spitze gibt es einige schöne Optionen Und gerade diese Käsetheke, die ich jetzt mehrfach erwähnte, das ist eine der besten Geschichten. Ja, Essen der Woche. Das war so ein kleiner Überblick, weil ich kein Einzelgericht hatte, das ich diese Woche besonders hervorheben wollte. Ja, diesen Montag war leider nicht Martin Luther King Day. Das scheint nur einmal im Jahr stattzufinden, bedauerlicherweise. Das heißt, ich musste mich erst durch Evidence durchschlagen. Da ging es dann erneut um Hearsay und davon habe ich jetzt für die Woche definitiv genug erzählt, als dass ich das nochmal wiederholen würde. Ich hatte vorhin nochmal Evidence, also ne? Ich werde einfach über dieses Fach nichts mehr erzählen für diese Woche. Genau, und da das ja eigentlich mein langer Montag ist, hatte ich dann auch mein zweites Seminar in Data Privacy Law am Montagnachmittag. Da hatte ich ja, wie schon erwähnt, sehr viel zu lesen, aber teilweise auch sehr interessante Sachen. Also unter anderem ging es um eine Taxonomie der Snowden-Enthüllungen, sprich diese ganzen Programme der NSA und des britischen Auslandsgeheimdienstes, für den ich die Abkürzung mal vergesse, irgendwas mit G und H und Q, aber irgendwie ein bisschen anders. Jedenfalls wurden diese Programme alle aufgelistet entsprechend und so ein bisschen einkategorisiert. Also ob das jetzt beispielsweise Angriffsprogramme sind oder Überwachungsprogramme oder einfach Programme, um Daten zu kategorisieren und zu sortieren und ja, solche Geschichten. Also einfach mal spannend zu lesen, wie umfassend das ist. Ich hatte mich damals auch schon damit beschäftigt, aber das vergisst man natürlich. Dann ging es ein bisschen um das chinesische Social Credit System. Also quasi es gibt ja in China ein staatliches System, das quasi besonders sozialfreundliches oder sozialfeindliches Verhalten bewerten soll. Da geht es dann um Gesetzestreue, um Straftaten natürlich, um gute Taten, um ja irgendwelche Blacklists und Redlists, in denen man vielleicht eingetragen ist, solche Geschichten. Und das lässt sich alles zentral auf so einer Internetseite abrufen. Es ist tatsächlich kein zentraler vereinheitlichter Score. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie eine Zahl hat, eine einheitliche, sondern man sieht eben verschiedene Informationen über eine Person. Und der Artikel hat das so ein bisschen von einer anderen Perspektive beleuchtet. Denn man kann ja sagen, dass im Prinzip das eigentlich nur die transparentere Version von etwas ist, was im Westen längst existiert. Ne? Also ich hatte es beim letzten Mal schon angesprochen, so Kreditscores und auch das gesellschaftliche Achten oder Ächten von bestimmten Äußerungen auf Social Media oder allgemein die Tätigkeit auf Social Media, das existiert ja alles schon. Und man könnte die These aufstellen, dass dieses staatliche System eigentlich ja nur dafür sorgt, dass man weiß, wo man steht. Also man steht schon längst irgendwo, aber es ist quasi Kafkaesk in westlichen Ländern, weil man nicht weiß, wo man steht. Genau. Also es ist quasi so ein geheimes Ritual, ein geheimer Wert, über den sich Menschen verständigen und man selber kann es nicht beeinflussen und auch nur in Grenzen abfragen und erfahren, wie das zustande kommt. Also alle, die schon mal mit der Schufa zu tun hatten oder ähnlichen Instituten, werden wissen, wovon ich rede. Also es gibt Kennzahlen, auf die sich Leute verlassen. Und diese Transparenz dieser Kennzahlen ist eben überschaubar, der Einfluss darauf auch. Also man könnte sagen, es ist eigentlich nur ein konsequenter Schritt in die nächste Richtung, der es vielleicht sogar besser macht. Der Artikel gesteht zu, dass das chinesische System natürlich das System auch nutzt für Dinge, die man nicht für wünschenswert hält. Jetzt mal jenseits von der Frage, ob man generell diese Quantifizierung und diese Übersetzung in Scores für wünschenswert hält. Und natürlich ist China ein totalitäres System, also gar keine Frage, dass ein totalitäres System solche Waffen wie Big Data in der Hand hält, ist an sich bedauerlich genug und es ist nicht davon auszugehen, dass das für Gutes genutzt wird. Andererseits muss man eben sich irgendwie mit dem Zwischenstand arrangieren, dass diese Datensätze und diese Informationen nun mal in der Welt sind und ausgewertet werden, ob wir das wollen oder nicht. Und dementsprechend wäre die nächste Frage eigentlich nicht, wollen wir, dass es ausgewertet wird, sondern wie wollen wir, dass es ausgewertet wird? Und da könnte man eben die These des Artikels aufstellen, dass das chinesische System eine bessere Diskussionsgrundlage ist als der Status quo im Westen. Aber wie gesagt, das kann man von vielerlei Perspektiven aus betrachten. Es ist auf jeden Fall eine Frage, der man sich stellen muss und die interessant zu diskutieren ist. Und dafür ist so ein Seminar natürlich auch eine schöne Umgebung. Ja, das war mein Montag. Ich muss mich aus zahlreichen Gründen fast schon beeilen. Natürlich auch, um die Zeit meiner ZuhörerInnen zu achten, wie üblich, was ich ja nie hinbekomme. Und abgesehen davon aber auch, weil ich gleich noch einen Termin habe. Aber dazu kommen wir in der Abmoderation. Erst beim Schnelldurchlauf der Dienstag, da ging es in Criminal Procedure weiter um Drogenhunde und solche Geschichten und Helikopterflüge. Und ja, ich habe es ja ein bisschen umrissen und da kann man bei Gelegenheit mal in die Tiefe gehen, aber glaube ich nicht jetzt. In Property ging es um ein paar neue Themen, nämlich die Frage, wie man eigentlich in den Besitz von Land gerät, also wie der erste Besitz von Land stattfindet. Und da gibt es eine Supreme Court-Entscheidung aus dem 19. Jahrhundert, ich glaube eher Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ging es darum, dass jemand Land gekauft hatte, Ende des 18. Jahrhunderts, von einem Native-Stamm. Also ja, im Urteil steht Indianer-Stamm, aber das ist natürlich jetzt nicht das Wort, was man heutzutage benutzt. Steht auch einiges anderes im Urteil, was man heutzutage nicht mehr benutzt, aber dazu kommen wir gleich. Und dann später hat die US-Regierung dieses Land diesem Stamm insgesamt abgekauft. Also das gesamte Land, auf dem der Stamm gelebt hat, hat die US-Regierung gekauft. Und dann hat jemand anderes von der US-Regierung eben jenes Land gekauft, was Ende des 18. Jahrhunderts schon mal verkauft worden war. Sprich, die Frage war jetzt, gilt dieser Titel, den derjenige vom Native-Stamm erworben hat, gegen den jemand anders von der US-Regierung erworben hat? Und der Supreme Court hat damals relativ überraschend und mit relativ origineller Argumentation gesagt, ja, das ist so. Der Titel, den man von der US-Regierung erwirbt, der hat Gültigkeit. Denn das Land sei erobert worden von den Natives, die zwar das Recht hätten, es zu besetzen und zu besitzen, aber sobald sie es einmal abgegeben hätten, also sie hätten kein weiteres Recht, sie dürften das Land nicht selbst verkaufen an andere. Das sei nicht Teil der Besitzrechte der Natives als primitiver, wilder Stämme und solche Geschichten. Es ist ein furchtbar rassistisches Urteil. Wenngleich es tatsächlich einige kritische Anklänge an die damalige Politik findet, erstaunlicherweise, aber man kann es nicht aus dem Kontext der Zeit lösen. Also im Prinzip sagt das Urteil, ja, ihr könnt das Land, also die US-Regierung kann das Land denen wegnehmen oder abkaufen und dann kann man es von der US-Regierung als Privatperson kaufen. Man kann es aber nicht als Privatperson von denen kaufen, denn die sind gar nicht in der Lage dazu, Land zu verkaufen. Also es ist eine unglaublich antiquierte Sicht, auf der aber letztlich die Eigentumsverhältnisse an Land der USA ja eigentlich beruhen, kann man sagen. Also 30% der Landmasse in den USA, davon ein Drittel in Alaska, sind in Händen des Bundesstaats, also sind in Händen der US-Regierung. Und das alles und auch ein großer Teil des privaten Landbesitzes baut eben auf diesem Urteil auf. Es ist schon ein bisschen schockierend in gewisser Weise, aber das ja, gehört zur Geschichte dieses Landes. Also Property war insofern sehr interessant, wenn auch ja, ein bisschen ernüchternd. Das ist übrigens, dieses Urteil ist bis heute noch geltendes Recht, also das ist niemals überstimmt worden. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Situation, dass jemand Land neu entdeckt oder erst erwirbt, auch einfach nicht mehr vorkommt, weil das Land ja einfach schon komplett erschlossen ist. Also es gibt auch keinen Anlass, das zu overrulen durch den Supreme Court. Ich mache direkt mal weiter mit dem Mittwoch, weil ich hatte ja gesagt, dass ich nicht mehr über Hearsay reden würde und in Beweisrecht ging es um Hearsay. Deswegen muss ich heute über gar nichts mehr reden eigentlich. Warum ich es eilig habe? Ich bin gleich auf dem Weg zur Berkeley High School und da schaue ich mir endlich mal wieder ein Fußballspiel an, also Soccer, wie man in diesem weisen Lande sagt. Und genau, da freue ich mich drauf. In dem Stadion war ich auch noch nicht und das wird sicherlich eine schöne Angelegenheit. Das andere Stadion in Berkeley, was die Uni nutzt, die UC Berkeley, das hatte ich mal erwähnt, das Edwards Stadium, das ist nicht weit entfernt davon. Ist ja auch irgendwie ein etwas heruntergekommenes Fußballstadion. Ich bin sehr gespannt, was mich da heute erwartet und ja, werden wir mal schauen. Auf jeden Fall ist noch herrlich sonniges Wetter, wir sind irgendwie so bei 17, 18 Grad und das ist ein guter Anlass, sich mal raus in die Welt zu begeben endlich. Also, das war das letzte Mal mit Zoom-Vorlesungen. Also ich habe morgen noch zwei, aber das sind dann die letzten und danach geht es dann wieder ins echte Leben. Und Samstag haben wir noch ein Event anstehen, das ist Sharks on the Quad, aber diesmal im Park, weil wir uns noch nicht im Innenhof treffen wollen, sondern ja lieber da, wo ein bisschen mehr Platz ist. Da freue ich mich auch drauf und insofern steht wieder ein bisschen mehr Bewegung an jetzt und das ist eine gute Sache. Insofern in aller Kürze, ich bin auch schon wieder bei fast 40 Minuten, ich habe keine Ahnung, wo die Zeit geblieben ist. Es scheint so eine schlechte Angewohnheit von mir zu werden, einfach zu viel zu reden, wenn ich nichts habe, worüber ich reden könnte. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Mir hat es das und jetzt mache ich mich auf den Weg und würde sagen, wir hören voneinander.